In 1. Mose 23, Vers 4 wollen wir heute nur einen Vers lesen. 1. Mose 23, Vers 4. Hier spricht Abraham zu den Söhnen Het, zu den Hethitern. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. In diesem Vers gibt uns Abraham einen sehr wichtigen Hinweis, die gesamte Geschichte von Abraham richtig einzuordnen und angemessen von dieser Geschichte von Abraham zu lernen. Seit fast genau einem Jahr betrachten wir in der Serie durch das erste Buch Mose das Leben von Abraham. Angefangen von seinem Auszug aus Ur im Land der Chaldäer im 12. Kapitel bis hin zum Tod seiner Frau Sarah hier im 23. Kapitel. Ein Leben, von dem wir vieles lernen können. Vor allem, und das macht das Neue Testament überaus deutlich, lernen wir von Abraham, was Glauben ist. Er ist ein Vorbild des Glaubens und wird Vater der Gläubigen genannt. Im Leben von Abraham sehen wir die Verbindung von Glaube und Rechtfertigung, von Glaube und Gehorsam, Glaube und das Wort Gottes, die Verheißung, Glaube und Versuchungen und Sünde. Und so viele Bereiche im Leben von Abraham zeigen uns ganz plakativ auf, wie es mit dem Glauben verbunden ist, was wir an Glauben lernen können. Und das ist alles so hilfreich und nützlich, gerade weil es in Abrahams Leben so spannend und so deutlich ist. Doch ein Thema, das für uns vielleicht am schwersten zu übertragen scheint, ist, wenn es um das Leben Abrahams als Ganzes geht. Und vor allem, wenn wir so ein bisschen mehr die Gegebenheiten, die äußeren Umstände mit einbeziehen. Schließlich lebte Abraham doch in einer Zeit und unter Umständen, die so ganz anders scheinen als das, was wir tagtäglich vorfinden. Abrahams Glaube brachte ihn in die Fremde. Er wohnte in Kanaan, ein Land, das ihm versprochen war, aber er sah nicht viel von der Verheißung. Abraham war ein Fremder. Und dieser Umstand ist sehr prägend in der Geschichte Abrahams. Und vielleicht denkst du, nun in diesem Punkt kann ich mich nur schwer mit Abraham identifizieren. Aber genau in diesem Punkt soll und muss sich jeder Gläubige mit Abraham identifizieren. Egal, ob du in deinem Geburtsland lebst oder nicht. In Hebräer 11 wird sehr eindrücklich beschrieben, dass die Gläubigen vor Christus den gleichen Glauben hatten wie die Gläubigen nach Christus. Gerade deswegen können wir auch so viel von den alttestamentlichen Gläubigen lernen. Sie sind Zeugen des Glaubens, des gleichen Glaubens, den auch wir haben. Und in der Liste der Glaubenszeugen unter dem Alten Bund macht der Autor mitten in dem Bericht über Abraham, Isaak und Jakob eine Zwischenbemerkung. So als wollte er deutlich machen, also das sollt ihr unbedingt verstehen, das dürft ihr auf keinen Fall überlesen. Wenn wir uns das Glaubensleben der Patriarchen anschauen, das ist ein Fokus, den wir verstehen sollen. Und darum wollen wir noch einen zweiten Text hier hinzufügen, und zwar Hebräer 11, die Verse 13 bis 16. Letzte Woche hat Robert mehrfach auf 1. Mose hingewiesen, auf die Serie, und heute machen wir es umgekehrt. Jetzt weisen wir mal auf den Hebräerbrief hin und schauen, wie das alles auch gut miteinander zusammenpasst. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle, und hier spricht er von Abraham und Sarah, Isaak und Jakob, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Hier zitiert er unseren Vers in 1. Mose 23. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie die Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ich bin ein Fremdling, so habe ich diese Predigt überschrieben. Und wir schauen uns zunächst an, erstens, die bedeutende Identifikation. Abraham ist in Ur geboren. Gott hat ihn dort herausgerufen und nach Kanaan geführt. Doch bis zu seinem Tod lebte er dort als Fremder und Beisasse, wie er es hier den Hethitern bezeugt hat. Er versuchte sein ganzes Leben lang nicht, die kanaanitische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Er beantragte nicht einen hethitischen Pass, sondern er sagte, selbst nach über 60 Jahren in Kanaan, ich bin ein Fremder und Beisasse unter euch. Ein Fremder ist jemand aus einem anderen Land und ein Beisasse bezeichnet jemanden, der vorübergehend in der Fremde wohnt, aber dort keine Bürgerrechte, keine Privilegien hat. Er ist ein Durchreisender, ein Pilger, ein Vorüberziehender. Der Hebräerbrief, er argumentiert nun, dass Abraham sich in Kanaan als Fremder und Beisasse bezeichnet, aber wenn er nur ein Beisasse war, wenn er eigentlich nur ein Vorüberziehender war, wohin denn? Nun, der Hebräerbrief mal deutlich, also Abraham war nicht unterwegs zurück nach Ur, denn dort hätte er ja ganz leicht zurückkehren können. In dieser Spanne von über 60 Jahren hätte er doch leicht wieder zurückkehren können und sagen können, ach, das war irgendwie doch alles ein bisschen verkehrt, zu Hause gefiel es mir besser, da hatte ich mehr Privilegien, da hatte ich es besser. Er hätte die Möglichkeit gehabt, zurückzukehren. Warum nennt sich Abraham einen Fremden und einen Beisassen in Kanaan? Er sieht sich weder als Kanaaniter, noch sucht er wieder zurückzukommen in sein altes Heimatland. Die erstaunliche Schlussfolgerung hier in unserem Text ist, Abrahams Heimat und Vaterland war nicht Ur, sondern das Himmelreich. Abraham glaubte an das Leben nach dem Tod, er glaubte an den Himmel und er identifizierte sich seit seiner Bekehrung zu Gott als ein Bürger des Himmels. Das mag uns vielleicht verblüffen, weil wir in 1. Mose gar nicht so viel über Himmel und Hölle und Leben nach dem Tod lesen, aber genau das ist impliziert hier, wenn Abraham sich Fremder und Beisasse bezeichnet. Dann bezeichnet er sich nicht als ein Zugehöriger von Ur und nicht als ein Zugehöriger von Kanaan, sondern als ein Bürger des Himmels. Und darum war er ein Fremder und Beisasse. Und ist euch aufgefallen, was hier im Hebräer 11 steht? Sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht seien, wo? In Kanaan? Auf der Erde. Der Hebräerbrief schreibt, sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht seien auf der Erde. Abraham war nicht nur ein Fremder in Kanaan, er wäre auch ein Fremder gewesen in Ur. Durch den Glauben war Abraham ein Fremder auf dieser Erde. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann nennt die Bibel es eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Und Jesus erklärt in Johannes 3 dem Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren heißt hier sogar wörtlich von oben geboren. Die Bezeichnung von oben bedeutet eben auch von vorne oder von Neuem. Im Leben eines Christen, eines Gläubigen ist beides wahr. Es ist eine neue Geburt. Ein Christ hat zweimal Geburtstag. Aber diese Geburt ist von oben. Der Glaube kommt von Gott. Der Glaube kommt aus dem Himmel. Das neue Leben ist himmlisch. Der Geburtsort ist himmlisch. Und das geht so gegen unser natürliches Verständnis, dass der Glaube von Gott kommt. Dass der Glaube nicht etwas ist, was irgendwie in unserem Willen geboren wird oder in unserem Intellekt verstanden wird. Doch der Glaube ist eine Gabe von oben. Glaube ist deswegen etwas Fremdes in dieser Welt. Nicht etwas Natürliches, nicht etwas Irdisches aus dem menschlichen Willen oder aus dem menschlichen Intellekt. Der Glaube, die Gläubigen sind zwar in der Welt, sagt Jesus, aber sie sind nicht von der Welt. Sie sind nicht von der Welt. Dieses neue Leben, es ist in dieser Welt fremd. Glaube ist außerirdisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen sind alle wiedergeborenen Menschen, also jeder wahre Christ, ein Fremder auf dieser Erde. Glaube bedeutet, dass aus solchen, die gegenüber Gott und allem Guten und Heiligen wie tot, blind, taub und lahm waren, auf einmal Lebende sind und Sehende und Hörende und Gehende. Ein neues Leben, was alle Bereiche des Lebens betrifft. Und wer glaubt, der sieht sein eigenes Versagen. Der sieht seine eigene Schuld vor dem heiligen und gerechten Gott. Der erkennt, wie schuldig er ist in dieser Welt, in diesem Leben, vor dem Gott, der uns geschaffen hat. Und er bereut seine Ungerechtigkeit. Vertraut nicht mehr auf seine eigene Kraft, sondern vertraut der Gnade Gottes in dem Retter Jesus Christus. Jesus, er hat sich selbst als Opfer für alle Gläubigen hingegeben und mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt. Ein für allemal. Für all unsere Schuld hat er sich dahin gegeben. Er ist gestorben und er ist auferstanden und er ist aufgefahren in den Himmel und er gibt Leben von oben allen, die Gott zum Glauben bestimmt hat. Er öffnet die Augen und die Ohren und die Herzen. Neues Leben, Leben von oben. Es kommt von Gott, es kommt aus dem Himmel. Abraham war wiedergeboren. Er hatte neues Leben aus dem Himmel durch den Glauben, seit Gott in sein Leben eingegriffen hat. Und seit diesem Punkt, seit diesem Tag, seit diesem Moment war Abraham ein Fremder auf dieser Erde. Und so geht es jedem Gläubigen. Nun, das ist eine herrliche und überragende Wahrheit. Wenn du glaubst, dann bist du ein Bürger des Himmels. Dein Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus in Philipper 3. Aber es bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Ja, der Glaube ist für diese Welt befremdlich andersartig. Gerade weil der Glaube den Menschen so sehr verändert in allen Bereichen des Lebens, alles betrifft, alles verändert, die ganze Gesinnung, die ganze Haltung, die ganze Sicht, die ganze Weltsicht. Und es so entgegen dem menschlichen Verständnis geht. Gerade darum bringt es Ablehnung mit sich. Jesus und die Apostel, sie bezeugen alle, dass Christen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Durch Leiden und Probleme. Schwierigkeiten. Sie werden gehasst und verfolgt, verspottet und verleumdet. Das ist das, was das Neue Testament uns Christen zusagt. Solchen, die Fremde sind in dieser Welt. Petrus schreibt so treffend in 1. Petrus 4, Vers 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Herrlich ausgedrückt, oder? Also für einen Fremden in dieser Welt ist Verfolgung nichts Fremdes, darum müssen wir uns darüber nicht befremden lassen. Es muss uns nicht verunsichern. Es muss uns nicht verwundern. Nein, vielmehr sollten wir damit rechnen. Hunde bellen nicht gegen die Bekannten, sondern gegen die Fremden. Und Jesus sagt, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Johannes 15, Vers 19. Hier ist eine Fremde durch den Glauben, der Schwierigkeiten bringt in dieser Welt, in diesem Leben. Ablehnung. Die Gläubigen sind nicht von dieser Welt, sie haben nicht die gleiche Gesinnung, sie haben nicht die gleiche Lebensweise, sie haben nicht die gleiche Ausrichtung und darum werden sie als Fremde erkannt und auch oftmals abgelehnt. Als Gläubige, deren Heimat das Himmelreich ist, sollten wir nicht erwarten, wie Adlige auf dieser Erde behandelt zu werden. Oh, du bist ein Bürger des Himmels. Oh, was für eine Ehre, was für eine Würde. Nein, diese Welt ist in Feindschaft mit dem Reich Gottes. Sie ist in Rebellion und Aufruhr gegen den Schöpfer dieser Welt und gegen sein Reich. Und je mehr die Fremdheit unseres Glaubens bemerkbar wird, zum Beispiel durch besondere Umstände, und ich hoffe, dass dieser Umstand des Coronavirus etwas Befremdliches zeigt, nämlich eine befremdliche Ruhe und einen befremdlichen Frieden und eine befremdliche Hoffnung und Gewissheit und Sicherheit und Glauben in uns Christen. Oder auch durch ein klares Zeugnis. Da, wo wir Menschen konfrontieren mit der Hoffnung, die wir haben. Oder konfrontieren mit dem Gott, an den wir glauben. Desto eher fangen die Hunde an zu bellen, ist es nicht so. Desto deutlicher wird, hier ist etwas Befremdliches. Doch das ist nicht die einzige Schwierigkeit eines Fremdlings in dieser Welt. Es ist auch die Sehnsucht nach der Heimat. Hier in Hebräer 11 heißt es, denn die, die solches sagen, also die sich als Fremde und Beisassen bezeichnen, die kein Bürgerrecht haben, die solches sagen, sie zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Abraham sagte den Hethitern, ich bin ein Fremder und ein Beisasse. Und er bezeugt, ich suche ein Vaterland. Ich möchte nicht immer ein Fremder sein. Ein Gläubiger kennt eine schmerzliche Sehnsucht, eine Art Heimweh, einen Durst, den nichts auf dieser Erde so wirklich stillen kann. Jesus sagt, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie sollen gesättigt werden. Eine heilige Unzufriedenheit in dieser Welt, kennt ihr das? Nicht ein Grollen und Stänkern, sondern dieses Bewusstsein, diese Welt liegt im Bösen. Alles ist durchzogen von Sünde. Alles ist in der Vergänglichkeit preisgegeben, wie wir es gerade in der Gesetzeslesung gehört haben. Allem mangelt es an dieser ursprünglichen Herrlichkeit, die es vor Gott haben sollte. Alles seufzt in dieser Gefallenheit. Es besteht diese heilige Unruhe. Diese schmerzvolle Sehnsucht. Wann werde ich endlich nach Hause gehen können? Wann werde ich mein Vaterland wiedersehen können? Wann werde ich da sein, wo ich nicht mehr Fremder bin, sondern Bürger? Wann habe ich meine Zeit hier in diesem wüsten Land endlich erfüllt und kann nach Hause kommen? Wie ein Mann, der nach einer Dienstreise sich nach seiner Familie sehnt. Wann kann ich endlich wieder nach Hause kommen und meine Lieben in die Arme schließen? Aller Schmerz und aller Kummer, alle Sorgen und Krankheiten, alle Folgen der Sünde, all die Gefallenheit, all die Zerbrechlichkeit, all diese Niedrigkeit und Schmerz. Ja, auch über die Folgen der Sünde in meinem eigenen Leben und in dem Leben meiner Lieben. Wann wird es endlich alles abgetan werden? Und wann werde ich das Reich Gottes sehen? In Herrlichkeit. Da, wo ich zu Hause bin. Hier bin ich nicht zu Hause. Hier gehöre ich nicht wirklich hin. Ich bin ein Fremdling. Kennst du diese Gedanken? Kennst du diesen Schmerz? Da, wo du dich identifizierst als ein Bürger des Himmels, kennst du die Sehnsucht nach dem Himmel. Bist du ein Gläubiger in dieser Welt? Das ist die Frage. Bist du ein Gläubiger in dieser Welt? Der Hebräerbrief macht deutlich, alle Gläubigen, von Adam an bis zu dir und mir. Ein Kennzeichen ist gleich. Wir sehen uns nach dem Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Womit identifizierst du dich mehr? Mit deinem leiblichen oder mit deinem geistlichen Geburtsort? Kannst du wie Abraham bezeugen, ich bin ein Fremdling hier auf dieser Erde. Egal in welchem Land ich lebe, ich bin überall fremd. Ich bin nirgends so richtig zu Hause. Nichts kann meinen Durst so völlig stillen. Nichts wird mein Leben so völlig zum Ziel bringen. Egal, ob ich in Asien oder Europa oder Amerika oder sonst wo lebe. Ich bin ein Fremdling und ich bin auf der Suche nach meinem Vaterland. Ich bin auf der Reise nach meinem Vaterland. Ist das eine Realität in deinem Leben? Nun, ein Christ muss nicht nur noch darüber nachdenken. Aber das sollte die Grundausrichtung sein. Alles, was mir begegnet in diesem Leben, ich weiß, ich bin auf der Reise, ich bin unterwegs und habe dieses Ziel vor Augen. Und es ist die bedeutendste Identifikation. Egal in welchem Land, aus welcher Nation, mit welcher Hautfarbe du geboren bist, wenn du sagen kannst, ich bin zuallererst ein Bürger des Himmels, dann bist du ein Gläubiger. Dann bist du von Neuem, von oben geboren. Aber wenn all deine Pläne und all deine Ziele und all deine Träume nur in dieser Welt sind, dann prüfe, ob du im Glauben stehst. Zweitens, die beglaubigte Erwartung. Wenn du ein Gläubiger bist, dann hast du eine beglaubigte Erwartung oder eine zugesicherte Hoffnung, nämlich das Himmelreich. Es ist nicht nur irgendwie etwas Trübes, irgendwie etwas, eine Erwartung, die so völlig im Nebel ist, eine Hoffnung, ja, mal gucken, wenn ich sterbe, was dann kommt. Wie so viele in diesem Leben, die sich einfach keine Gedanken machen, ihr ganzes Leben lang, und irgendwann, wenn man sie auf den Tod anspricht, dann sagen sie, ja, mal schauen, ob danach was kommt. Die Christen, die Gläubigen, sie haben eine beglaubigte Erwartung. Das Himmelreich ist ein Zuspruch, eine Verheißung, ein Versprechen. Wie war es denn bei den alttestamentlichen Gläubigen? Hatten sie nicht eigentlich ganz andere Hoffnungen, ganz andere Versprechen, die sie erwarteten? Erwartete Abraham nicht eigentlich irdische Segnungen und zeitliche Verheißungen, die erfüllt werden sollten? Hat Abraham nicht Ur verlassen, weil Gott ihm ein neues Land versprochen hat in Kanaan? Und hat er ihm nicht gesagt, ich werde deinen Namen groß machen und ich werde dich zu einer großen Nation machen? War das nicht die Erwartung, mit der Abraham aufgebrochen ist? War das nicht das, was er sehen wollte, worauf er zuging sein ganzes Leben lang? Nun steht Abraham da, in 1. Mose 23, mit einer kleinen Höhle auf einem überteuerten Grundstück, wie es scheint. Das Grab für seine Frau Sarah. Ist nicht hier der Punkt gekommen, wo Abraham sagen müsste, das hat sich alles nicht gelohnt? Gott hat sein Wort nicht erfüllt. Ich wurde von Gott betrogen. Aber nein, die irdischen Verheißungen, die sich übrigens auch alle im Laufe der Zeit völlig erfüllt haben, seine Nachkommenschaft wurde so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Sein Name wurde groß und seine Nachkommenschaft eine Nation. Und sie haben das Land Kanaan eingenommen. Es hat sich alles erfüllt. Aber es war nur ein Schatten und ein Abbild für die eigentlichen Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Hier heißt es in Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Ist das nicht bemerkenswert? Sarah und auch später Abraham, sie sind gestorben, ohne dass sie die Erfüllung der Verheißungen bereits gesehen hätten, bereits völlig erfüllt wären, bereits all das erlebt hätten, was Gott ihnen zugesichert hat. Sie sahen kein großes Volk, sie sahen kein großes Land, sie sahen nicht den Segen für alle Völker durch Abraham und den Ruhm seines Namens. Aber hier steht, sie starben im Glauben. Sie starben im Glauben. Das ist eine absolut wichtige Aussage. Sie starben nicht im Zweifel. Sie starben nicht im Unglauben. Sie starben nicht in Klage und Vorwurf. Sie starben im Glauben. Warum? Weil sie die Verheißungen von fern sahen und sie begrüßten. Sie annahmen, sie umschlossen. Nun, was meint der Hebräerbrief damit? Sahen sie von fern, was später unter Mose und Josua geschehen sollte? Wie Israel zu einer Nation wird und das Land Kanaan einnimmt? Oder sahen sie von fern, wie Jesus kommen würde und die Segnung des Gnadenbundes erkauft? Ein Segen für alle Völker, sahen sie von ferne die Entstehung der Gemeinde aus allen Sprachen und Nationen? Vielleicht steckt es mit da drin. Abraham sah den Tag Jesu und er freute sich. Aber das ist nicht das Hauptstück der Verheißung, das Abraham und die alttestamentlichen Gläubigen von ferne sahen. Sondern das, was sie freudig begrüßten, wenn auch nur von ferne, war das Himmelreich Gottes. Es war das Himmelreich Gottes. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir dürfen bereits mehr erkennen von der Heilsgeschichte Gottes. Wir können nachlesen, wie Jesus gekommen ist, was er gelehrt hat, wie er gewirkt hat, wie er gestorben und auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, seinen Geist ausgesandt hat, die Gemeinde gegründet hat. Wir können profitieren von der Geschichte der Kirche, den theologischen Erkenntnissen der Gläubigen über die Jahrhunderte und vieles zusammenbringen und verstehen, was für Abraham sicher noch viel unklarer und schattenhafter war. Wir sollten übrigens dankbar dafür sein. Und dennoch ist Abraham uns näher, als wir vielleicht meinen. Denn er konnte sein Leben im Glauben zu Ende führen. Er konnte sterben im Glauben, ohne Bitterkeit und ohne Enttäuschung, weil er im Glauben sah und begrüßte, was auch du und ich erfassen müssen. Was auch uns hier in unserem Leben betrifft, dass die vollständige Erfüllung der Verheißung nicht in diesem Leben geschieht, sondern in dem, das da kommt. Auch durch Jesu Tod und Auferstehung sind noch nicht alle Verheißungen vollkommen ausgefüllt und in Herrlichkeit ausgekleidet. Sie sind alle bestätigt. Nicht, dass ich missverstanden werde. Es fehlt keine Bedingung mehr. Jesus ist das Ja und in ihm ist auch das Amen für alle Verheißungen Gottes. Er hat alles, er hat die Grundlage für alles erfüllt. Aber in diesem Leben erfahren wir noch nicht die vollkommene Erfüllung aller Verheißungen, die Gott uns gibt. Wir sehen sie aber von fern. Durch das Wort Gottes, durch sein Versprechen, durch seine Verheißungen sehen wir von fern
Und wir sollen es begrüßen, wie Abraham es begrüßt hat. Wir sollen es annehmen und danach trachten und danach suchen und danach streben und uns ausrichten danach. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir sollen leben im Blick darauf, damit wir sterben können im Glauben.
Siehst du die Verheißung, wenn auch von fern? Siehst du sie so, dass du sterben kannst im Glauben?
Oder gibt es so viele Dinge, wo du sagst, wenn ich das nicht in meinem Leben erreicht habe und wenn ich dieses nicht erfüllt habe, dann war das alles sinnlos, dann war es zwecklos, dann war es eine vertane Zeit.
Abraham sah die Verheißung von fern. Er sah das Himmelreich. In dieser Zeit erleben wir so manche zeitliche Segnungen und Hilfen und Vorschatten und Gnadenerweise. Oh ja, wir Christen, wir erleben Gott, der eingreift, der segnet, der hilft, der Gebet erhört. Aber das, was wir erhoffen in Fülle, ist da, wenn Christus wiederkommt und er sein Reich aufrichten wird in Herrlichkeit. Da wird alle Freude erfüllt werden, alle Sehnsucht gestillt werden. Da werden wir zur Ruhe kommen. Und so war es bei Abraham. Vieles, was er sah und erlebte, bestätigte, ja beglaubigte die Verheißung des Himmels und der Gegenwart Gottes. Aber er konnte sterben im Glauben, weil er wusste, das Beste kommt noch. Die wahre Erfüllung erfüllt sich noch. Gott erfüllt seine Verheißung. Wenn ich zu Hause bin in meinem Vaterland, im Land Gottes. Und es ist ein Land, das wir von Gott als seine Kinder erben werden. Wir sollen darin wohnen und es besitzen. Und dort wird es keine Hungersnot geben, wie in Kanaan, als Abraham hinabgezogen ist. Und dort wird es keine Gefahren durch Feinde geben, wie in Kanaan, als selbst Lot gefangen wurde. Und dort wird es keinen Streit geben, wie in Kanaan, als Abraham der Brunnen genommen wurde. Und dort wird es keine Sünde geben, wie in Kanaan, wo das Klagegeschrei groß und die Sünde sehr schwer war vor Gott. Petrus schreibt, dass Gott uns wiedergeboren hat, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Anders als wir es hier in dieser Fremde seufzend beklagen, ist das Himmelreich unvergänglich. Das heißt, es hat kein Ende. Es ist nicht nur eine kurze Freude, es ist nicht nur für eine kurze Zeit, für eine kurze Dauer ein Lichtblick. Nein, es ist unvergänglich und das bedeutet, die, die darin wohnen, sie müssen nicht mehr umziehen. Sie müssen nicht mehr weiterziehen. Sie sind keine Beisassen mehr, sondern Bürger. Bürger auf Lebenszeit, ewige Lebenszeit. Und da können wir zur Ruhe kommen. Da können wir zur Ruhe kommen. Ein Friede, der unvergänglich ist. Und außerdem ist es unbefleckt. Alle Unreinheit der Sünde, des Fluches, der Gefallenheit, der Gottesferne ist dort nicht mehr. All das, was jegliche Freude und alle Schönheit in dieser Welt beschmutzt, egal was du findest, alles ist durchzogen und befleckt und beschmutzt. Selbst das Schönste, was wir uns vorstellen können, es trägt doch noch dieses Makel an sich, der Vergänglichkeit, der Gefallenheit, der Sündhaftigkeit, des Unvollkommenen. Aber dort wird nichts Unreines hineinkommen in diese Stadt und keine Unreinheit wird dort zu finden sein. Keine Sünde, keine Versuchung zum Bösen, nichts, was deine Freude raubt oder trübt. Nichts, was die Gerechtigkeit und Heiligkeit hindert
oder hemmt. Keine sündige Begierde der Augen, die uns lockt. Nichts, was unsere Gedanken zum Dunklen und Bösen führt. Nichts, was zum Streit oder Betrug aufrührt. Nichts, was Schmerz oder Traurigkeit rührt. Es ist unbefleckt. Vollkommen rein. Kein Makel. Es wird alles rein und fleckenlos sein, ohne Makel, ohne irgendetwas, was selbst der Pingeligste unter uns beklagen könnte. Kennt ihr solche Leute, die in der saubersten wohnen und noch irgendwie den dreckigen Fleck finden? Und im Himmelreich wird es völlig unbefleckt sein. Nichts auszusetzen. Und der Himmel wird unverwelklich sein. Das bedeutet, es blüht jederzeit. Nicht wie eine Blume, ja, die man einmal mitbringt, eine Schnittblume, man stellt sie in eine Vase und für eine Woche leuchtet sie und dann verwelkt sie. Oder vielleicht für die Herren, ein Neuwagen, der am Anfang noch blitzt und glänzt und alles riecht doch noch nach Neuwagen, nach frischem Leder oder was. Und plötzlich nach einem Jahr ist der erste Kratzer drin und nach 2 Jahren eine Beule und alles verdreckt und nach 7 Jahren gibt es die ersten Mängel am Motor und es steigen die Kosten und all diese ursprüngliche Herrlichkeit ist gemindert. Verschleiß. Nein, das Himmelreich wird vollkommen sein. Und nicht nur an dem Tag, wo wir einziehen, wo wir eintreten und sagen, oh, wow, es ist alles viel herrlicher, als ich gedacht habe, sondern auch nach Jahrhunderten und Jahrtausenden wird alles sein wie in der ursprünglichen Herrlichkeit. Es wird nicht verwelken, es wird nicht vergehen. Du wirst dich nicht daran gewöhnen und sagen, okay, ja, am Anfang hat es mich noch ziemlich erstaunt. Mittlerweile merke ich, es ist alles nicht so glänzt wie beim ersten Eindruck. Nein, die Schönheit und auch die Freude und auch das Staunen über das Himmelreich wird niemals weniger werden. Es bleibt unverwelklich wunderbar, schön und herrlich. Und warum ist das so? Weil es eine Stadt ist, die Gott bereitet hat. Jesus sagt sogar, es ist das Haus Gottes mit vielen Wohnungen. Gott ist da. Der Himmel ist so herrlich, weil Gott da ist und Gott alles erhält und Gott dieses Reich füllt mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Heiligkeit und mit seiner Schönheit. Der Himmel ist ewig, weil Gott ewig ist. Der Himmel ist rein, weil Gott rein ist. Der Himmel ist herrlich und unverweltlich, weil Gott herrlich ist. Der Himmel wird der Ort sein, wo wir Kinder zu unserem Vater kommen. Wo wir nach Hause kommen. Und hier wohnen solche, die neues Leben haben, die unsere Geschwister sind. Die Leben von oben haben, von Gott. Und es gibt hier in Hebräer 11 noch eine besondere Aussage. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nun, eine merkwürdige Vorstellung, oder? Muss Gott sich jemals schämen? Nun, Gott macht nichts, wofür er sich schämen müsste. Aber was ist hier gemeint? Gott schämt sich nicht, weil die Stadt, die er bereitet hat, seine Treue und Zuverlässigkeit bestätigt. Das Himmelreich ist die Erfüllung der Verheißungen. Gott bestätigt seine Glaubwürdigkeit. Diese Stadt übertrifft alles, was man nur in irdischen Bildern sich vorstellen kann. Diese Stadt, dieses Himmelreich, das Reich Gottes, ist weit mehr als Kanaan, als eine Nachkommenschaft wie der Sand am Meer, als ein großer Name auf dieser Welt. Diese Stadt, dieses Himmelreich ist die Erfüllung der Verheißung in der Superlative. Es übertrifft alles. Und Gott schämt sich nicht für das Ergebnis. Es ist nicht okay, ich habe das, was ich dir zugesagt habe, ich konnte es leider nicht erhalten. Hier hast du einen Trostpreis.
Nein, das Himmelreich ist die Erfüllung der Verheißung.
Und Gott muss sich nicht schämen, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs genannt zu werden. Denn sie leben, wie Jesus es bezeugt gegenüber den Sadduzäern. Sie leben in seinem Reich.
Sie haben erhalten, was er ihnen versprochen hat.
Und es heißt aber auch, darum schämt Gott sich ihrer nicht. Es gibt noch einen zweiten Grund. Als Gläubige sind wir Sünder. Und wir müssen uns für viele Dinge schämen, wie wir es in Jeremia 31 gelesen haben.
Wir haben so vieles, was wir bereuen, wofür wir uns schämen müssen, an Sündhaftigkeit, an Makel, an Fehlern in unserem Leben, an Schuld vor Gott und vor Menschen. Dinge, die Gott verunehren, die Schaden bringen, die andere Menschen verletzen und Schmerz bringen. Die Worte, die wir sagen, die so unbedacht sind. Oder die Hilfe, die wir unterlassen.
Aber eines kennzeichnet den Gläubigen. Selbst bei aller Schwachheit in diesem Leben, bei aller Unvollkommenheit, eines kennzeichnet jeden Gläubigen. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland. Sie trachten danach, sie suchen danach, sie sehnen sich danach, sie hoffen darauf, sie erwarten das, sie glauben, sie vertrauen. Diese Hoffnung auf den Himmel, diese Sehnsucht nach der Stadt Gottes, wo all das Unreine und Vergängliche, wo all die Sünde fort ist.
Ihm in dieser Zeit zu vertrauen, Gott in dieser Zeit zu vertrauen, obwohl wir jetzt noch nicht alles sehen. In dieser Zeit auf den Himmel zu hoffen, obwohl so viel Gebrechlichkeit und so viel Verfall in dieser Zeit ist, das bezeugt den Glauben, der von Gott kommt. Da, wo wir nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben. Und das Himmelreich uns vor die geistlichen Sinn stellen, das ehrt Gott.
Damit bestätigen wir vertrauen, dass Gott alle Dinge zum Besten mitwirken lässt. Und wir verherrlicht werden im Eingang seines Reiches. Und darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Diese Hoffnung auf den Himmel ist nicht eine Vertröstung, ist nicht irgendwie ein letzter Strohhalm des Schwachen. Es ist das, was Gott Ehre bringt. Und da, wo wir auf den Himmel vertrauen und hoffen und erwarten und so leben, dass wir den Himmel uns als Ziel setzen, das ist ehrenhaft. Und es bringt Ehre Gott. Und er schämt sich nicht, unser Gott genannt zu werden, da wo wir auf den Himmel vertrauen und seine Verheißung glauben, ihm vertrauen und seinem Wort glauben. Nun wartest du als Gläubiger in dieser Welt? Bist du bereit, im Glauben zu sterben in dieser Welt? Die Verheißung des Himmelreiches ist eine herrliche Verheißung, die alle Gläubigen, die Fremde sind in dieser Welt, teilen. Jeder, der im Glauben stirbt, er beglaubigt diese Erwartung auf das Himmelreich. Das Beste kommt jetzt. Gott erfüllt sein Wort. Ich gehe in Frieden, selig, die im Glauben sterben. Trachtest du und suchst du und strebst du nach dieser Erfüllung? oder ist dein ganzes Denken und dein ganzes Streben, deine ganze Ziele, all deine Träume nur irdisch? Nur das, was du jetzt erreichen willst? Ist all das, was du dir von Gott erhoffst, in dieser Zeit? Spätestens dein Totenbett wird dich erkennen lassen. Wird dich erkennen lassen, ob du im Glauben stirbst. Und als letztes, drittens, das bezeichnende Verhalten. In Vers 13 heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Wie verhält sich ein Fremdling durch den Glauben in dieser Welt, auf dieser Erde? Nun, das ist ein sehr weites und wichtiges Thema in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ich hätte ein ganzes Kompendium an Bibelstellen hier zitieren können. Aber ich möchte ein paar grobe Züge uns vergegenwärtigen. Ein rechtes Verständnis unserer Fremdlingschaft fördert zum einen geduldige Genügsamkeit. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dieser Thematik der Fremdlingschaft. Abraham lebte sein ganzes Leben in Kanaan, in einem Palast, in einer großen Stadt. Nein, in einem Zelt. Er war durchaus reich. Er hatte viele Schafe und Rinder und ein großes Gefolge. Aber er lebte sein ganzes Leben, seit er aus Ur herausgerufen wurde, in Zelten. Während um ihn herum die Leute in Häusern wohnten. Die Hethiter hatten Städte. Sie wohnten in Häusern. Sogar Lot hat in einem Haus gewohnt, als er in Sodom lebte. Und Abraham, er lebte in Zelten. Nun, wie konnte Abraham damit zufrieden sein? Wo Gott ihm doch ein Land versprochen hat und ein Volk und einen großen Namen. Das klingt doch mehr nach einem Palast als nach einem Zelt. Geduldige Genügsamkeit. Er hat erkannt, ich bin ein Fremdling auf dieser Erde. Und er wusste, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich kann die Schwierigkeiten und die Hindernisse und ich kann die Mühen und die Ablehnungen und die Widrigkeiten in diesem Leben, ich kann sie ertragen, weil ich weiß, etwas Besseres steht für mich bereit. Was keine Stadt auf dieser Erde, was kein Palast, möge er noch so glänzend und prunkvoll sein, wirklich erfüllen kann. Ja, wir haben so passend gelesen in Römer 8, dass die gegenwärtigen Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die für uns bereitsteht. Und so konnte Abraham geduldig sein. Und genügsam sein, keinen so hohen Anspruch haben, weil er weiß, etwas Besseres steht für mich bereit. Ich bin ein Fremdling, ich bin auf der Durchreise. Dafür ist ein Zelt gut genug. Für diese Zeit, für diese kurze Zeit ist ein Zelt gut genug für mich. Gott hat mir eine Stadt bereitet. In 2. Korinther 5 beschreibt Paulus, dass wir auch in diesem Leib wie in einem Zelt wohnen. Und er beschwert sich, und wir beschwert sind, bis wir in das ewige Haus Gottes kommen. Es ist schwierig, in diesem Zelt zu wohnen, in dieser Zeit, in dieser Gefallenheit zu wohnen. Aber dann schreibt er, aber wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und darum sind wir guten Mutes. Ja, es sind Schwierigkeiten. Ja, es läuft nicht alles so, wie wir uns das wünschen würden. Ja, es geht nicht all das, was unsere Sinne sich wünschen, was angenehm und bequem wäre. So ehrlich müssen wir sein. Das hat Gott uns nie versprochen. Aber da, wo wir wissen, wir leben hier in einem Zelt, Aber wir erwarten das Haus Gottes. Und wir wandeln im Glauben, da können wir guten Mutes sein. Und wir wollen so leben, wie es Gott gefällt. Ein Fremdling ist geduldig. Und er ist nicht anspruchsvoll in der Zeit, in der er in der Fremde lebt. Weil er weiß, etwas Besseres erwartet ihn zu Hause. Und außerdem, dieser Gedanke der Fremdlingschaft, dieses Bewusstsein der Fremdlingschaft, es fördert in uns bescheidene Dankbarkeit. Abraham erwirbt hier in 1. Mose 23 ein Stück Land, jedoch nicht, um dort zu wohnen, sondern als Begräbnisstätte. Das erste und einzige Stück Land, das er in Kanaan besitzen sollte, ein Grab, die Höhle Machpela. Doch er erweist den Hethitern große Freundlichkeit und Höflichkeit und er ist sogar dankbar, dass sie ihm dieses Stück verkaufen. Als Fremdlinge erwarten wir nicht, dass uns alle Menschen Gunst erweisen und uns alle wie von Zauberhand zufällt. Es gibt Leute, die haben diese Vorstellung von Christentum, von Glaube an Gott, dass er wie so ein Genie ist, der vor uns einfach alles bewerkstelligt, was wir uns wünschen. Und so ist es nicht. Es gibt manche Christen, die sind ständig unzufrieden, weil sie denken, Gott würde ihnen in dieser Fremde stets einen roten Teppich ausrollen und alle Schwierigkeiten beseitigen. Und sie merken, es ist aber nicht so. Mag Gott mich nicht? Oder kann Gott doch nicht? Aber sie verstehen nicht, was es heißt, ein Fremdling zu sein in dieser Welt. So ist es nicht in dieser Zeit. Gott erfüllt all seine Verheißungen nicht in der Herrlichkeit in dieser Zeit, in der wir in Zelten wohnen. Und trotzdem sagt uns die Bibel, wir sollen Gott in allem dankbar sein und alle Nöte und Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen. Es hat etwas mit unserer Erwartung zu tun. Als Christen können wir uns über Kleines freuen, weil wir nicht unser Leben darauf bauen. Weil nicht unsere Zufriedenheit und unsere Erfüllung und unser Lebenszweck und unser Lebenssinn nur davon abhängt, wie erfolgreich wir in diesem Leben sind und wie sehr uns alles bequem zufällt. Sondern wir können für jede einzelne Kleinigkeit dankbar sein und wir sollen dafür dankbar sein. Weil wir wissen, ach, so viel habe ich gar nicht erwartet. Ich bin doch hier nur auf der Durchreise. Ich bin hier in der Durchreise in einem feindlichen Land. Oh, ich bin dankbar für jede Freundlichkeit, die mir zugebracht wird. Das ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Abraham freute sich über die Glaubensgemeinschaft mit Sarah. Was für ein Segen, eine Ehe im Glauben. Und er trauert dankbar um diese Zeit, als er sie begraben musste. Und er ist dankbar über die Gunst bei den Hethitern, dass sie ihm ein Stück Land verkaufen. Und er ist dankbar für alle Hilfe von Gott auf dieser dem Anschein nach so erfolglosen Unternehmung im Land Kanaan. Von außen betrachtet muss man sagen, Abraham, du bist doch gescheitert. Aber Abraham starb im Glauben, weil er wusste, nein, Gott hat mir geholfen in so vielen Dingen. Er hat in mir ein neues Herz und eine neue Gesinnung geprägt. Er hat mich bereitet für das Himmelreich. Und ich bin dankbar für jedes Jahr in Kanaan. Ich bin dankbar für jeden Tag im Zelt. Und das wurde so deutlich, dass selbst die Hethiter ihn einen Fürst Gottes nannten. Sie wussten, er ist kein Fürst Kanaans, er ist kein Fürst dieser Welt, aber er ist geehrt bei Gott. Er lebt mit Gott. Und darum führt diese
dieses Bewusstsein der Fremdlingschaft auch zu einer sorgsamen Achtsamkeit. Ein Fremdling gibt sorgsam Acht, was er in dem fremden Land tut, um nicht in falsche Geschäfte verstrickt zu werden, die ihn dann hindern, nach Hause zu ziehen oder Dinge zu tun, die ein schlechtes Zeugnis geben von dem Land, aus dem er kommt. Petrus, er geht ganz direkt darauf ein und er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als, hört mal genau zu, als Beisassen und Fremdlinge. Petrus nennt die Christen Beisassen und Fremdlinge. Ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn Willen. Das Bewusstsein, dass wir Fremde sind in dieser Welt, soll uns nicht völlig isolieren. Dass wir sagen, okay, wir versuchen einfach irgendwie in einer Nische zu wohnen, mit niemandem Kontakt zu haben und so schnell wie möglich irgendwie dieses Leben zu beenden. Nein, Petrus sagt, als Fremde und Beisassen, gibt Zeugnis in dieser Welt. Lebt so, dass sichtbar wird, hier gibt es Dinge in diesem Leben, die sind zerstörerisch, fleischliche Begierden, die gegen die Seele streiten. Es kann so vieles sein, materielle Begierden, unbedingt etwas haben zu wollen, all die Hoffnung, all die Freude an Besitz zu klammern oder sinnliche Begierden von unreinen Vergnügen. Etwas erleben zu wollen, was einem nicht zusteht. Etwas fühlen zu wollen, etwas sehen zu wollen, was Unrecht ist und unrein. Oder weltliche Begierden nach Ansehen und Ruhm, geachtet zu werden, gepriesen zu werden, applaudiert zu werden. Und all das vergeht und es entpuppt sich als ein Jagen nach Wind. All das wird vergehen. Aber das, was die Seele bereitet, was die Seele aufrichtet und zubereitet für das Himmelreich, das hat Bestand. Und davon sollen wir als Fremde und Beisassen in dieser Welt Zeugnis geben. Jetzt an der Nordsee, letzte Woche, habe ich mit meinen Kindern eine Sandburg gebaut am Strand. Und sie sah wirklich prächtig aus. Doch es kam die Zeit, da war klar, die Flut wird sich diese Burg packen. Egal wie viele Wälle wir drum gebaut haben, es war chancenlos, das Wasser wird drüber gehen. Und als meine Tochter es sah, da nahm sie schnell einen Eimer und sie sammelte alle Muscheln und Federn und all das, was wir aufwendig am Strand gesucht hatten, um diese Burg zu verzieren und mit der wir sie fein säuberlich dekoriert hatten. Sie sammelte das alles ein und nahm es mit nach Hause in einem kleinen Eimerchen. Sie wusste, die Sandburg können wir nicht retten. Aber hier ist etwas, was schön ist in dieser Sandburg, was ich mitnehmen kann. Und ich dachte mir, oh, so eine Gesinnung sollten wir als Christen haben. Achtsam zu sein, was können wir mitnehmen in diesem Leben? Es gibt so viele Dinge, die können wir einfach nur gebrauchen. Aber wir wissen, es wird vergehen, wie das Sandburg am Strand. Aber es gibt Dinge in diesem Leben, die bleiben, die werden Bestand haben. Nicht die herrlichen Sandgebäude, aber die Bibel sagt über die Christen, ihre Werke werden ihnen nachfolgen. Alles, was durch Glauben in Liebe getan ist, was die Frucht des Heiligen Geistes formt, all das, was in uns das Bild Christi geprägt hat, was hier dieses zeitliche Leben schon ziert, mit einem Vorgeschmack des Himmels. Das hat bleibenden Wert. Das werden wir mitnehmen. Doch so vieles, was in dieser Welt groß und stark und ansehnlich wirkt, das wird vergehen. Die Bibel sagt, es wird im Feuer zerschmelzen. Lebst du als Gläubiger in dieser Welt? Bezeug deine Gesinnung, dein Verhalten, deine Prioritäten, deine Ziele, dass du ein Fremdling bist, unterwegs zur wahren und besseren Heimat. Es ist interessant, Abraham und Mose und David, sie hatten große Ziele. Sie wünschten sich, etwas zu sehen und haben es nicht gesehen. Und doch starben sie im Glauben. Und sie lebten im Glauben. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Da, wo Gott dich in einem Zelt leben lässt und vielleicht nicht diese irdischen Wünsche erfüllt, diese Ziele, was du sagst, dieses Projekt, das will ich erfüllen, das will ich unbedingt noch erreichen. Wenn du das nicht sehen darfst, kannst du dennoch als Fremdling und Beisasse Zeugnis geben von Gott. Geduldig, genügsam sein. Bescheiden, dankbar. Sorgsam, achtsam. Dass du nicht in Sünde verfällst, sondern Gott in allem verherrlichst und ihm Ehre gibst. Bist du unterwegs zu der wahren und besseren Heimat. Dazu segne uns Gott. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort geoffenbart hast, was du uns Gläubigen verheißt. Herr, Geduld fällt uns allen schwer. Aber wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, sondern dass dein Wort uns in Bildern und Vorschatten ausmalt, welche Hoffnung wir haben. Eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer du bist.